Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 209 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 17. Januar 2025. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk geht es um ein Urteil des Bundesgerichtshofs zum Thema Arbeitskraftabsicherung und ob man die Grundfähigkeitsversicherung denn dazu zählen darf.
Wir sprechen mit Fabian von Löbbecke und Lydia Dickmeis von HDI über den Verzicht des Versicherers auf die konkrete Verweisung in der BU-Versicherung.
Und in den News der Woche nimmt die Aufsichtsbehörde BaFin 4 Lebensversicherer wegen ihrer Stornoquoten unter die Lupe. Der White-Label-Versicherer Element ist insolvent. Robert Habeck wühlt auf und der Versichererverband GdV meldet, dass Wetterextreme die Versicherer auch 2024 wieder mal Milliarden gekostet haben. Aber zuerst.
Aus der Redaktion haben wir heute einen sehr spannenden Schmalltalk für Sie.
Oh, endlich mal ein spannender, das ist gut.
Ja, endlich mal spannend, genau. Es geht nicht um das Thema Arbeitskraftabsicherung und der BGH, also der Bundesgerichtshof, hat ein Urteil gefällt. Scholle, du hast dich damit befasst. Worum ging es denn?
Hast du mir gerade den Ball zugespielt? Das war ganz subtil und so. Ich habe es gar nicht mitgekriegt, Mensch. Nein, also erstmal riesengroßen Dank an den Makler Matthias Hellberg, der das Urteil in seinem Blog aufgegriffen hat. Und das haben wir dann dankenswerterweise uns auch mal vernünftig damit befasst. Denn es gab Knatsch zwischen der Verbraucherzentrale Hamburg. Wir wissen ja, die streitlustigen Verbraucherschützer. Und die hatten die AXA verklagt. Das ganze Ding hatte eine Vorgeschichte. Angeblich wurde eine Unfallkombirente der AXA vor einigen Jahren als Ersatz für eine Berufsunfähigkeitsversicherung verkauft. Und die Unfallkombirente, das war eine Unfallrente mit einigen weiteren Leistungen. Also wurden auch Grundfähigkeiten versichert und schwere Krankheiten, Dread Disease. So. Und dann hatte die Verbraucherzentrale gesagt, Mensch, wenn ihr die schon als BU-Ersatz verkauft, dann müsst ihr sie aber auch so behandeln lassen wie eine BU-Versicherung. Und dann hätte die AXA sie nicht kündigen dürfen, denn Lebensversicherungen darf man nicht einfach so kündigen. Mhm. Ja, und die Regeln für Lebensversicherungen gelten auch für BU-Versicherungen. Das heißt, die Verbraucherzentrale wollte eigentlich das machen, was im Vertrieb gemacht wurde, alles ein bisschen in einen Topf schmeißen. Mhm. Jetzt war ein bisschen sehr frei formuliert, aber ist so. Und der BGH hat gesagt, nee, wir trennen das.
Okay.
Diese Unfall Kombirente ist eine Grundfähigkeitsversicherung und wird halt nicht wie eine Lebensversicherung behandelt und damit kann die AXA sie gegenüber den Kunden kündigen.
Und warum hat er so entschieden?
Warum hat er so entschieden?
Also was ist der entscheidende Faktor?
Ja.
Der entscheidende Faktor ist nämlich die Bindung an den Beruf und an die Arbeitskraft tatsächlich.
Genau. Ne? So.
Erzähl doch mal.
Genau, denn wir wissen ja alle, wann zahlt eine Berufsunfähigkeitsversicherung?
Wenn ich meinen zuletzt ausgeübten Beruf nur noch zu weniger als 50% ausüben kann.
Das hast du fein gemacht. Jawohl, da gibt es ein Bienchen
auswendig
für.
Gelernt.
Genau. Oder hast du es abgelesen? Nee.
Nein, natürlich nicht. Aber ich schreibe ja nun noch schon seit ein paar Jahren über dieses Thema.
Richtig, genau. Und wann zahlt eine Grundfähigkeitsversicherung? Frau Schmidt?
Bei Verlust einer oder mehrerer versicherten Grundfähigkeiten.
Also nehmen wir zum Beispiel eine neu erhobene Grundfähigkeit. Das ist zum Beispiel Handy benutzen, Smartphone benutzen. Mhm. Ja, haben jetzt einige auch versichert. Ich kann mein Smartphone nicht mehr benutzen. Die Grundfähigkeitsversicherung zahlt.
Ja.
Ich kann aber trotzdem eigentlich weiterarbeiten, weil ich Maurer bin. Mhm. Und brauche ich da mein Smartphone?
Klar.
Ja, manche brauchen es aber.
Damit ist Spachteln nicht so gut.
Genau. Zahlt die Berufsunfähigkeitsversicherung nicht. So. Es sind einfach zwei Paar Schuhe, wie auch der Herr Hellberg betont. Er hat nie das irgendwie als Ersatz verkauft. Man darf es nicht als Ersatz verkaufen. Mhm. Und ich kann mich auch erinnern, auch der BU-Profi Guido Lehberg hat in einem Vortrag auch mal klargestellt, schmeißt es nicht in denselben Topf. Es ist nicht die BU-Light.
Mhm. Genau, also das sollte man sich dann merken, dass man eben nicht Grundfähigkeit Dread Disease und sowas als Alternative zur Berufsunfähigkeitsversicherung verkauft, weil es eben nicht so ist.
Richtig.
Der Beruf steht im Vordergrund bei der Berufsunfähigkeitsversicherung und Das ist das Entscheidende.
Genau. Genau. Wobei man natürlich auch wiederum nicht vergessen kann, also wenn jemand schon so ein alter Sack ist wie ich, mir fällt ein, ich möchte eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Wow, die ist jetzt ganz schön teuer, weil ich auch noch einen gefährlichen Beruf habe. Ich kann die einfach so, genau.
Der Journalistenberuf. Naja, gut, obwohl.
Mann, ist der gefährlich.
Ja.
Jeden Tag Leben am Limit. Aber jetzt stell mal vor, ich hätte einen wirklich gefährlichen Beruf. Hm. Ne? Ich könnte das Ding einfach schlicht nicht bezahlen. Dann kann ich natürlich auf eine Grundfähigkeitsversicherung ausweichen. Das hat, glaube ich, auch der Guido so klargestellt. Und ich glaube, das sieht Herr Hellberg dann auch so. Aber ich muss wissen, dass eben nicht mein Beruf versichert ist, sondern bestimmte Gehen, Stehen, Laufen. Ich glaube sogar öffentliche Verkehrsmittel benutzen,
ja,
war
ja,
jetzt
genau.
auch eine Grundfähigkeit.
Ja.
Fahrradfahren, gucken, die fünf Sinne sind wahrscheinlich dann immer auch
die
drin.
Die sind auch immer drin.
Und das
drin,
ist einfach, genau. Aber es ist was anderes.
Ja, also wie der BGH es genau gesagt hat, es muss die Arbeits- oder Erwerbsunfähigkeit muss den Versicherungsfall unmittelbar auslösen. Das ist der Kasus Knaxus. Und wenn man nur eine Grundfähigkeit verliert, ist das eben nicht der Fall. Dann ist der Versicherungsfall der Grundfähigkeitsverlust, aber eben nicht, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Darum geht's. Also eine Arbeitskraftabsicherung ist nur das, wo tatsächlich auch ein Bezug zur Arbeit oder zum Beruf, zur Erwerbsfähigkeit besteht.
Jetzt habe ich so viel geredet und du hast es in ein paar Sätze zusammengefasst.
Ja, du. Schmidt. Also.
Deswegen bist ja du auch Chefin. Ich nicht.
Ah, genau, ich also sehr spannend tatsächlich. Passen Sie also ein bisschen auf, wenn Sie Berufsunfähigkeitsversicherung und die Grundfähigkeit und Co. vertreiben, dass Sie da sauber bleiben in der Argumentation. Genau, besser ist.
Die Langfassung gibt es mit entsprechenden Gesetzesgrundlagen und sowas, das gibt es alles auf pfefferminzia.de.
Und Aktenzeichen und wenn Sie das etwas verklausuliert geschriebene Urteil des BGH, also Juristendeutsch ist wirklich nicht so schön tatsächlich.
Ja, ich habe es dreimal gelesen, um es einmal zu verstehen.
Wenn Sie sich das antun wollen, finden Sie den Artikel auf pfefferminzia.de.
Genau, ein Qualitätsprodukt, toll.
Ja, cool, und das war's schon für dieses Mal.
Das war's schon, ja.
Dann weiter im Text.
Im Gespräch.
Wir bleiben beim Thema Arbeitskraftabsicherung und widmen uns dort jetzt dem Verzicht auf die konkrete Verweisung. Das macht der HDI seit Anfang 2024, nämlich nun auch als erster Versicherer in der Nachprüfung. Wir hatten das Thema im vergangenen Jahr ja schon ein bisschen angesprochen im Podcast und hatten dabei auch angekündigt, dass wir den HDI einladen wollen, damit er uns das Warum und Wie einmal erklären kann. Und das hat nun geklappt. Wir sprachen mit Fabian von Löbbecke, Vorstand HDI Lebensversicherung, und Lydia Dickmeis aus der BU Leistungsprüfung. Los geht's! Hallo Herr von Löbbecke und hallo Frau Dickmeis, schön, dass Sie heute bei uns im ersten Podcast des neuen Jahres sind. Herzlich willkommen.
Hallo liebe Frau Schmidt, danke für die Einladung. Danke.
Von meiner Seite, hallo.
Hallo. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema auf der Agenda, worüber wir auch schon im vergangenen Jahr, im Dezember, November so ein bisschen gesprochen haben, nämlich das Thema konkrete Verweisung in der Berufsunfähigkeitsversicherung, beziehungsweise vielmehr der Verzicht darauf. Auf die abstrakte Verweisung zu verzichten ist ja gang und gäbe im Markt, das gehört quasi zu Top-BU-Bedingungen dazu. Aber Sie als HDI haben jetzt als erstes auch auf die konkrete Verweisung verzichtet. Seit Jahresanfang 2024 bei der Ego Top BU ist das der Fall. Erzählen Sie doch mal, warum sind Sie diesen Schritt gegangen? Was hat Sie zu dieser Neuerung überhaupt bewegt?
Ja, erstmal Frau Schmidt, vielen Dank für die Einladung, dass wir dazu nochmal Stellung nehmen können. Die Grundidee ist maximal simpel mit dem vollständigen Verzicht auf abstrakte und auch konkrete Verweisung. Sowohl in der Erst- als auch in der Nachprüfung wollten wir einfach das Thema Komplexität aus der Beratung rausnehmen. Und natürlich auch aus der Leistungsprüfung, da kann Frau Dickmeis aus der Praxis wahrscheinlich noch ganz viel erzählen. Also in erster Linie totale Komplexitätsreduktion. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer das wissen, aber es sind schon sehr, sehr aufwendige Prozesse, die auch hinter so einem Nachprüfungsprozess sind. Und wir bieten natürlich dann auch darüber hinaus rechtliche Sicherheit für unsere Kunden. An einem Thema, wo es sonst nicht immer so ganz klar ist, bekommen Sie jetzt dauerhaft Ihre Leistung oder nicht. War das für uns ja wirklich ein kleiner Schritt. Wir haben da jetzt 25 Jahre Erfahrung mit dem Thema. Von daher, was für andere vielleicht groß anmutet, ist für uns da eigentlich relativ klein an der Stelle. Ich erlaube mir nochmal für die Zuhörer, die wir auch haben, die so ein bisschen tiefer auch im Thema sind, nochmal darauf hinzuweisen, das ist ja auch kein Selbstgänger. Also selbst wenn man das in seinen Bedingungen hätte, wir haben es ja nicht mehr, konkret zu verweisen. Da gibt es ja höchstrichterliche Rechtsprechungen, die es unheimlich kompliziert machen, das am Ende als Versicherer auch durchzusetzen. Ich erinnere da an Schlagworte wie wirtschaftliche und soziale Hinsichten bezüglich sozusagen der Lebensstellung. Also das ist gar nicht so trivial als Versicherer. Und wir haben gesagt, das ersparen wir uns, das ganze Thema Komplexität raus, Beratung einfach. Punkt.
Okay, und ist das denn auch so gekommen, Frau Dickmeis? Sie sind ja in der Leistungsprüfung aktiv. Wie ist es da aus der Praxis gesprochen?
Also ich kann natürlich immer nur die Vergangenheit betrachten, weil es wird natürlich ab 01.01.2024 erst verkauft, sodass wir natürlich jetzt noch nicht die Fälle in der Regulierung haben. Aber man muss sagen, für uns ist natürlich gerade Klarheit und Transparenz in den Bedingungen und damit natürlich im Leistungsfall auch für uns immer ein ganz wichtiges Thema, sodass wir natürlich auch immer betrachten, wie hoch ist eigentlich der Anzahl der Fälle, wenn wir jetzt von der konkreten Verweisung sprechen, was steckt dahinter, wann ist es möglich. Das heißt, wir betrachten natürlich auch immer unsere Datenbasis, unsere Erfahrung und schauen dann auch, können wir auch kalkulieren, gewisse Sachen aus den Bedingungen rauszunehmen, damit einfach rechtliche Sicherheit zu bieten und auch Unsicherheiten beim Kunden nur wegzunehmen. Ne? Weil ich glaube, gerade so ein komplexes Thema wie die konkrete Verweisung, wir haben sie ja zuletzt auch nur in der Nachprüfung gehabt, hat beim Kunden immer Unsicherheit hervorgerufen. Viele Kunden haben nach der Anerkennung schon gesagt, was ist denn mit hinzuverdienen? Werden dann direkt die Leistungen eingestellt? Weil häufig will ein Kunde auch nur ein paar Stunden arbeiten gehen, um wieder an der Gesellschaft teilzunehmen, was meistens gar nichts mit einer Verweisungstätigkeit zu tun hat. Aber für den Kunden ist das natürlich nicht greifbar. Und darum haben wir natürlich das für uns gesamt kalkuliert und haben gesagt, wir können es kalkulieren, wir können es aus den Bedingungen rausnehmen. Und ich aus Leistungssicht sehe da natürlich eine absolute Transparenz und Rechtssicherheit für den Kunden und für unsere Vertriebspartner.
Mhm. Zur Kalkulation kommen wir gleich nochmal. Gibt es denn Kunden, die besonders von der Neuerung dann profitieren?
Frau Dickmeis hat es ja eben angesprochen, es gilt für alle Kunden, die ab dem 01.01.2024 bei uns abgeschlossen haben, ohne Einschränkung. Also es gilt für alle.
Okay. Gut, dann kommen wir jetzt nochmal zur Kalkulation. Wie gehen Sie denn da vor? Sie sagen, Sie haben seit 25 Jahren eigentlich schon so ein bisschen und kennen sich dann damit aus. Wie ist das konkret gemacht quasi? Wie gehen Sie jetzt anders vor, seit dem 01.01.24?
Kalkuliert haben wir es natürlich so, dass wir immer gucken, was können wir ändern, was ist für den Kunden, für unsere Vertriebspartner sinnvoll. Und ich glaube, gerade bei dem Thema konkrete Verweisungen haben wir natürlich auch geschaut, wie häufig ist das Ganze möglich, wie häufig kann man auf Verweisungen, wie häufig kommen Verweisungen noch zum Zuge. Ne? Ich glaube, da sieht man natürlich bei vielen Analysehäusern auch, die auch unterm Strich sagen, mehr als 2% der Ablehnungen belaufen sich nur auf Verweisungen. Das heißt, insgesamt ist es natürlich eine überschaubare Anzahl der Fälle, wo wir von Verweisungen reden. Und das war für uns auch die Grundlage mit unserer eigenen Datenbasis. Herr von Löbbeck hat es eben schon gesagt, seit 98, seit Einführung unseres Ego-Top-BU-Tarifes verzichten wir schon in der Erstprüfung auf die konkrete Verweisung. Das heißt, der Schritt, das jetzt in der Nachprüfung rauszunehmen, war für uns dann auch eher ein kleinerer. Und aufgrund unserer Erfahrungen und auch Rücksprache mit unserem Rückversicherer haben wir einfach das Ergebnis gehabt, dass wir sagen, wir können diesen Verzicht kalkulieren. Und die Klarheit, die ist für den Kunden, für die Vertriebspartnerschaft, ist einfach ein wichtiger. Im Gesamtbild, glaube ich, muss man das auch in einem Zusammenhang sehen. Da würde ich vielleicht einmal ein, zwei Sätze ausholen. Wann ist überhaupt eine Verweisung oder konkrete Verweisung bei uns nur noch möglich gewesen? Wir haben das Thema natürlich nur in der Nachprüfung drin gehabt. Wir haben es immer schon an weitergehende Voraussetzungen geknüpft gehabt. Das heißt, es waren immer neue Fähigkeiten und Kenntnisse erforderlich. Der Kunde musste natürlich auch den Beruf ausüben. Der musste gesundheitlich das Ganze auch ausüben können. Was ein wichtiger Punkt ist, ist natürlich auch die Wahrung der Lebensstellung. Da haben wir die finanzielle Lebensstellung, die erstmal erfüllt sein müssen. Es ist natürlich auch nur eine gewisse Einkommensminderung zumutbar. Und ich glaube, gerade in den letzten Jahren ist auch die Rechtsprechung da strenger geworden, was auch die soziale Lebensstellung angeht. Das sind natürlich alles auch sehr weiche Kriterien, wo sich häufig auch strittige Fragen ergeben, ist es ein Vergleichsberuf, ja oder nein? Das ist auch ein Thema, was sich häufig dann natürlich auch in Rechtsprechung erst klärt. Und darum haben wir im Gesamtkontext gesagt, wir sehen, dass einfach die Leistungseinstellungen aufgrund konkreter Verweisungen rückläufig sind in unserem Bestand, erheblich rückläufig, dass der Schwerpunkt wirklich Leistungseinstellungen aufgrund gesundheitlicher Besserung sind. Und in dem Moment haben wir natürlich auch angeschaut, was sind die Berufe in unserem Neugestemmt, was sind die Berufe in unserem Bestand. Und aufgrund unseres Bestandes ist die Hürde, diese ganzen Voraussetzungen für eine konkrete Verweisung zu erfüllen, sowieso sehr hoch. Weil, ich sag mal, wenn Sie natürlich den Arzt haben, den Anwalt haben, der seinem Beruf nicht mehr nachgehen kann gesundheitlich, da wird es natürlich schwierig sein, dass eine Vergleichsberufs wirklich diese Kriterien, gerade die Wahrung der Lebensstellung, erfüllt. Und wir haben natürlich auch ein bisschen mit einfließen lassen, was sind eigentlich Ursachen für Berufsunfähigkeit. Das sind natürlich zum großen Teil mit über 40% mittlerweile psychische Krankheitsbilder. Das heißt, das ist natürlich auch ein Thema, wo man sagt, wenn jemand wegen psychischer Erkrankung seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, dann ist er meistens auch nicht in der Lage, eine berufliche Veränderung vorzunehmen. Also das sind viele Kriterien, die einfach mit reingespielt haben in der Kalkulation und wo wir schlussendlich auch gesagt haben, das ist was wir kalkulieren können und was für uns kein erhöhtes Risiko darstellt.
Das hat Frau Dickmeis wunderbar zusammengefasst. Ich darf das nochmal pointieren. Die Anzahl, die wir hätten durchsetzen können, wäre homöopathisch gewesen an der Stelle. Also von daher, wir haben eine klare Datengrundlage gehabt zu dieser Entscheidung. Und vielleicht ein Missverständnis, was man vielleicht als Hörer auch haben könnte. Wir überprüfen natürlich weiterhin, ob sich der Gesundheitszustand der Kunden wieder verbessert hat und ob sie wieder arbeitsfähig in dem letzten Beruf sind. Das überprüfen wir selbstverständlich. Es geht hier nur um die konkrete Verweisung auf einen anderen Beruf an der Stelle.
Okay. Ist das denn dann aber in irgendeiner Form mit Mehrkosten für den Kunden verbunden? Also wird das in irgendeiner Form teurer oder wird an irgendeiner anderen Stelle im Tarif dafür eingespart, um das zu ermöglichen?
Nee, überhaupt nicht. Das war auch von Anfang an der Ansatz, dass wir Preis-Leistungs-Verhältnis identisch lassen an der Ecke. Also das ergibt auch keinen Sinn. Also Konkurrenzunternehmen haben ja eine eigene Option eingebaut gegen Mehrpreis teilweise. Ja. Wenn wir bei jeder Innovation, die HDI hätte, immer eine neue Option einführen, A, wird der Tarif dann auf einmal komisch teuer, was man nicht haben will. Nein, wir geben die Sachen kostenlos an den Kunden weiter. Und wir wollen ja gerade Komplexität abbauen und nicht aufbauen durch zusätzliche Optionen. Also wir waren da sehr, sehr klar von Anfang an.
Okay. Nun gibt es den ein oder anderen Kritiker, der meint, die Berufsunfähigkeitsversicherung ist für den Ernstfall da. Also wenn man nicht mehr arbeiten kann, dann gibt's Geld. Der Versicherungsgedanke, dass man dann eben aber nur im Ernstfall das Geld bekommt, wenn man also gar nicht mehr arbeiten kann oder nicht mehr arbeiten kann in seinem ursprünglichen Beruf, dass der ein bisschen konterkariert wird dadurch, wenn man ja dann eigentlich doch wieder arbeiten könnte und trotzdem die BU-Rente bekommt, wenn man eben auf diese konkrete Verweisung verzichtet. Was sagen Sie denn dazu?
Naja, ich muss so ein bisschen schmunzeln bei der Frage, weil es ja eigentlich der Versicherungsgedanke in reinster Form ist. Der Kunde hat sich versichert, dass er seinen zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr ausüben kann. Und wenn dem so ist, bezieht er eine Versicherungsleistung. Das ist unser Leistungsversprechen und das erfüllen wir an der Stelle. Mhm. Und wir sagen nicht, guck mal, du könntest jetzt aber was anderes machen. Dagegen hat er sich ja im ersten Schritt auch nicht versichert. Und ich muss auch aus einem anderen Grund schmunzeln, die uns da kritisieren, haben ja auch kein Problem damit, dass wenn derjenige noch 70% seines Gehaltes bezieht, dann kann man ihn ja, Frau Dickmeister ausgeführt, gar nicht konkret verweisen. Das ist dann in Ordnung, aber bei 80% ist es dann wieder nicht in Ordnung. Also man kommt auch schnell in so eine komische Neiddiskussion rein an der Ecke. Und das wollten wir einfach vermeiden. Und wenn man mal, die Facette haben wir noch gar nicht so besprochen, den Aufwand, den wir in der Nachprüfung haben, der ist wirklich immens an der Stelle, was wir dort alles recherchieren und nachforschen müssen. Und wenn wir uns mit dem Kunden nicht einig werden, dann führt das halt auch zu Gerichtsprozessen, die auch langwierig und kostspielig sind. Und da haben wir gesagt, das wollen wir alles nicht mehr als Versicherer nicht, diese Prozesse, aber auch dem Kunden nicht zumuten, der in einer besonderen Situation ist. Und unsere BU-Prozessquote ist top am Markt. Wir haben nur 0,4% BU-Prozessquote. Der Markt ist viermal so hoch. Also das bestätigt mich darin, dass wir da wirklich auf dem richtigen Weg sind. Und ich darf noch mal einen mahnenden Zeigefinger heben an alle, die uns da kritisieren. Es gibt ja auch vielfach, ich finde ich, in der Branche einen sehr ruinösen Preiskampf um die besten Berufsgruppen. Und wir erleben auch am Markt sehr komische Aktionen in der Risikoprüfung, die sehr grob durchlässig sind. Da würde ich eher manchmal die Frage stellen, ist das denn so alles sauber kalkuliert? Wir sind da jedenfalls sehr, sehr gut aufgestellt insgesamt. Ich fühle mich da sehr wohl.
Okay.
Ich würde das gerne aus Leistungssicht oder aus der Praxis auch nochmal ergänzen. Wir betrachten ja natürlich immer sehr, dass der Kunde neben der Berufsunfähigkeitsrente noch ein Arbeitseinkommen bezieht. Das ist das, warum ich eben bei der Frage auch so ein bisschen ausgeholt habe, weil wir müssen natürlich schauen, wie oft ist der Fall auch wirklich möglich, dass eine konkrete Verweisung stattfinden kann. Und da muss man halt sagen, sind die Zahlen so rückläufig, das ist so ein geringer Anteil. Alle Voraussetzungen sind nachher erfüllt. Sicherlich auch natürlich von entsprechenden Berufsgruppen abhängig. Und in dem dem Moment ist natürlich gerade die Prüfung der konkreten Verweisung eine sehr komplexe Prüfung aufgrund der Kriterien, die ich eben genannt habe, gerade der Feststellung, ist es ein Vergleichsberuf, ja oder nein. Und eine Prüfung ist natürlich immer auch eine belastende Situation für den Kunden, weil in der Nachprüfung geht es für ihn natürlich auch immer darum, bekomme ich weiterhin meine Leistung, ja oder nein. Er hängt da natürlich auch immer sehr in den Seilen, so dass wir gesagt haben, wenn wir eigentlich wissen, dass diese Prüfung auch zum Ergebnis haben, dass eine konkrete Verweisung nicht möglich ist, dann ist es natürlich für den Kunden positiv, die Unsicherheit zu nehmen und auch auf dieses Prüfungsverfahren zu verzichten und diese Ressourcen dann sicherlich auch sinnvoll für andere Themen zu nutzen. Und man muss sagen, dass der Kunde da auch Einfluss drauf nehmen will, das ist sicherlich nicht praxisnah. Ein Kunde möchte nicht berufsunfähig sein und ist bemüht, auch immer in den Beruf zurückzukehren, meistens natürlich auch in seinen zuletzt ausgeübten Beruf. Darum haben wir natürlich auch den Schwerpunkt der Leistungseinstellung wirklich bei dem Thema auch gesundheitlicher Besserung, weil der Schritt wirklich einen komplett neuen Beruf aufzunehmen ja auch nicht der einfachste ist und immer diese finanzielle Besserstellung oder die Möglichkeit, dass ein Kunde Einfluss nehmen kann. Ich finde, das ist einfach keine sachliche Diskussion, weil durch diese 80-20-Regelung könnte man natürlich auch sagen, der Kunde hat immer schon Möglichkeit, unter diesen 80% zu bleiben. Und dann ist es in dem Moment aber keine finanzielle Besserstellung. Also ich finde, das ist irgendwie eine unsachliche Diskussion, wenn man wirklich aus der Praxis das Ganze betrachtet.
Aha, okay.
Vielleicht darf ich das nur noch mal anekdotisch, weil ich es heute gerade in der Presse gelesen hatte. Da gab es einen Fall, der jetzt auch hochgespielt wurde. Das war ein Profifußballer, der als Torwart gearbeitet hat mit einem sehr auskömmlichen Jahreseinkommen, der dann alters- und leistungsbedingt halt nicht mehr als Profifußballer aktiv war, sondern noch als Torwarttrainer. Also er war Torwart, er ist jetzt Torwarttrainer, also eine gute Sache. Und da ging es genau um die Frage, was ist mit der sozialen Stellung und was ist mit den 80% und Minderverdienst und ist das alles noch angemessen? Und das wurde von den Gerichten auch im Sinne des Torwartes entschieden, dass er da weiterhin Anspruch hat und nicht verwiesen werden kann. Das sind so Fälle aus der Praxis. Okay. Und da können wir uns wirklich jahrelange Rechtsstreitigkeiten ersparen.
Ja, das ist natürlich immer von Vorteil, genau. Glauben Sie denn, dass sich das auch jetzt zum neuen Standard hervortun wird in der BU-Versicherung? Die ersten Nachzügler gibt es ja bereits.
Die ersten Nachzügler gibt es, die es teilweise gegen Aufpreis machen oder in gewissen Berufsgruppen dann entsprechend freigeschaltet haben. Genau. Ich würde mal die provokante These wagen, ja. Und wenn wir uns in 3 bis 5 Jahren widersprechen, würde ich die These wagen, das ist dann Marktstandard, ja.
Okay. Ja, cool. Genau. Haben Sie da auf jeden Fall ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gebracht, wie das denn so läuft und warum sich das lohnt und genau, wie das sich auch auswirkt. Eben Komplexität rausnehmen ist ja eigentlich immer eine gute Sache. Gerade auch für den Kunden, der da natürlich auch in einer Phase ist, wo er andere Probleme hat, sage ich mal, als da irgendwie Anträge und Formulare zu wälzen. Genau, also ja, wir gucken mal, wir beobachten mal den Markt, wann es noch weitere Nachzügler geht. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch und dass Sie da Stellung bezogen haben zu.
Wir haben zu danken. Danke.
Vielen Dank.
Die News der Woche.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, will in diesem Jahr 4 Lebensversicherer prüfen. Der Grund, deren Stornoquoten. Das geht aus der Antwort auf eine kleine Anfrage von Abgeordneten der FDP hervor. 2024 hat die Aufsichtsbehörde schon 13 Versicherer unter die Lupe genommen. Bei 4 Produkten zweifelten die Aufseher am Kundennutzen. Die Anbieter dieser Produkte haben inzwischen das Neugeschäft dafür eingestellt.
Welche Versicherer die Aufsicht generell genauer prüft, entscheidet sie laut der Antwort auf die kleine Anfrage auf Basis der folgenden Kriterien. Erstens die Effektivkosten. Zweitens Vergütungszahlungen an Vermittler. Drittens hohe Stornoquote. Viertens hohes Neugeschäft und Rückvergütungen an Vertriebspartner durch Fondsgesellschaften. Und fünftens die Wertentwicklung der vorgebundenen Kapitalanlagen.
Bei den 13 untersuchten Firmen im vergangenen Jahr hat die BaFin Auffälligkeiten bei den Stornoquoten entdeckt. Und das hat nun Konsequenzen für die folgenden Jahre. Die dort gewonnenen Einblicke in Bezug auf Storno waren der Grund, bei der Auswahl der weiteren Unternehmen für 2025 dem Storno ein noch höheres Gewicht einzuräumen, heißt es in den Antworten auf die kleine Anfrage.
Bislang hat die BaFin ihren Schwerpunkt auf die Sparte der Lebensversicherung gelegt. In diesem Jahr will sie sich auch Anbieter und Produkte der Schaden- und Unfallversicherung sowie der Krankenversicherung genauer anschauen.
Das InsurTech Element Insurance aus Berlin ist in schweres Fahrwasser geraten. Die Finanzaufsicht BaFin stellte beim Amtsgericht Charlottenburg einen Insolvenzantrag für das Unternehmen. Das passierte, nachdem Element im Dezember 2024 bei der BaFin angezeigt hatte, dass es überschuldet sei. Damit ist das sogenannte vorläufige Insolvenzverfahren eröffnet. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellte das Amtsgericht den auf Sanierung und Insolvenz spezialisierten Rechtsanwalt Friedemann Ulrich Schade. Der Geschäftsbetrieb soll unter Schades vermögensrechtlicher Aufsicht weitergehen. Element bezeichnet sich selbst als voll digitalen White-Label-Anbieter von Versicherungslösungen. Es erstellt Policen für andere, zum Beispiel Assekurateure, die diese dann unter eigenem Namen ihren Kunden anbieten.
Schade hatte bereits begonnen, sich mit wesentlichen Partnern des Unternehmens, eben diesen Assekurateuren, abzustimmen. Daraufhin erklärte er, Schwerpunkte der Gespräche waren die weitere Bestandsbetreuung, einschließlich der Schadenregulierung. Auch haben wir Möglichkeiten für die Neueindeckung einzelner Policengruppen erörtert. Dabei werden wir uns auch weiterhin eng mit der BaFin abstimmen.
Eine schlechte Nachricht gibt es für die Versicherten. Zwar prüfen die Element-Partner und deren Mitarbeiter nach wie vor die Schadenfälle, Geld fließt dafür jedoch nicht mehr. Stattdessen seien die Schäden nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens anzumelden und würden dann aus dem Sicherungsvermögen bedient.
Für den Versicherungsmakler gilt weiterhin die Devise, dass oberste Priorität der Erhalt des Versicherungsschutzes ist. Die Versicherungsnehmer sind daher vom Versicherungsmakler über diesen Umstand zu beraten und zumindest zu informieren. Gemeinsam müssen sie überprüfen, ob etwa eine Umdeckung möglich ist oder welche nächsten Schritte ergriffen werden sollen.
Robert Habeck außer Rand und Band. Es war nur ein kurzer Moment in der Sendung Bericht aus Berlin in der ARD, doch er sorgte für eine ziemliche grüne Welle. Der Moment, in dem Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen Kapitaleinkünfte mit Sozialabgaben belegen will. Genau genommen meinte Habeck, man könne, Zitat, auch diese Einkommensquellen, die Menschen ja haben, sozialversicherungspflichtig machen, sodass wir dann den Druck auf die Arbeitslöhne reduzieren. Und die Kapitaleinkünfte werden dann etwas höher mit Abgaben belegt.
Das beträfe somit Zinsen, Kursgewinne und Dividenden. Und das in Zeiten, in denen die Menschen eigentlich selbst mehr fürs Alter vorsorgen sollen. In denen sie sich insbesondere für Anlagen an Aktien- und Anleihemärkten erwärmen sollen. Sogar vor dem Hintergrund der klammen Sozialkassen ist das kein schönes Signal. Entsprechend maulig reagierten Wirtschaft und Finanzbranche.
Doch Habeck hatte den Fehler begangen, das Wichtigste wegzulassen, nämlich wen er damit eigentlich meinte. Denn was er später dem Fernsehsender RTL sagte, klang schon deutlich weniger dramatisch, zumindest für Arbeitnehmer. Er wolle nicht diejenigen noch mehr belasten, die jetzt schon durch Sozialbeiträge im Beruf belastet sind. Stattdessen gehe es ihm um jene Menschen, Zitat, die ihr Kapital für sich arbeiten lassen.
Konkrete Summen nennt Habeck nicht und betont, dass es ihm erstmal um eine Systemfrage geht. Die grundsätzliche Frage laute, ob man weiter nur Arbeit heranziehen soll, um Gesundheit zu finanzieren. Alles Weitere müsse man ausdiskutieren und auch zuhören. Und dann stellt er klar, O-Ton, der Kleinsparer muss sich keine Sorgen machen. Es gehe nicht um normale Portfolios und vor allem nicht um die Altersvorsorge.
Wetterextreme wie Sturm, Hagel und Überschwemmungen haben auch 2024 wieder für hohe Schäden gesorgt. Nach unseren vorläufigen Zahlen sind die versicherten Schäden durch Wetterextreme zwar um 100 Millionen Euro auf 5,5 Milliarden Euro zurückgegangen, die Schadenbilanz bleibt jedoch insgesamt hoch, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft GDV. Gerade bei Elementarschäden, etwa durch Überschwemmungen, lägen die Zahlen weiterhin deutlich über dem langjährigen Durchschnitt, so Asmussen.
In der Sachversicherung verzeichneten die Versicherer 2024 versicherte Schäden von 4,5 Milliarden Euro. 2 Milliarden gingen auf das Konto von Sturm- und Hagelschäden, 2,5 Milliarden Euro gingen auf Schäden durch weitere Naturgefahren zurück, wie eben Überschwemmungen aufgrund von Starkregen.
Mit Leistungen von gut einer Milliarde Euro fällt die Bilanz für die Kfz-Versicherer 2024 leicht unterdurchschnittlich aus, berichtet der GDV weiter. Der langjährige Durchschnitt liege hier bei 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro.
Vor allem die Hochwasser im Mai und Juni sorgten für erhebliche Schäden, so der GDV. Im Saarland und in Rheinland-Pfalz seien über Pfingsten versicherte Schäden in Höhe von rund 200 Millionen Euro entstanden. Im Juni wurden vor allem Bayern und Baden-Württemberg überschwemmt. Bilanz: rund 2 Milliarden Euro Schaden.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge, der ersten in diesem Jahr. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, gerade in diesen Zeiten. Genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.